Gott versorgt, ist das Thema. Gott versorgt seine Kinder, Gott versorgt sein Volk. Das kannst du in der Bibel oft lesen und finden. Und das funktioniert aber nur für Menschen, die die Bibel als Richtschnur anerkennen und sich in ihrem Leben nach dieser Richtschnur auch richten. Weil sonst ist es keine Richtschnur, wenn man sie nicht danach richtet. Daher kommt der Name. Also diese Predigt ist für alle die gültig, die praktisch ihre Stellung in Christus eingenommen haben, die wissen, dass sie durch seine Gnade, durch den Glauben an das Opfer von Jesus gerechtfertigt wurden und dass da keine eigenen Leistungen dazu notwendig waren. Einfach für die Wiedergeborenen, die halt wirklich glauben, für die ist diese Botschaft treffend, für die ist sie gültig. Für die, die auf eigene religiöse Werke, Leistungen, Zehnten zahlen, gute Werke, Gebote halten oder auf eine Mitgliedschaft in einer christlichen Gemeinschaft oder Kirche, wer auf das vertraut, für den ist diese Botschaft heute nicht treffend. Da wird's nichts nützen, außer es denkt dann jemand um und kommt auf die Idee, es könnte vielleicht anders sein, als ich bisher dachte. Okay, also aber die, die Ersteres erkannt haben, die auf Gottes Gnade und Gottes Versorgung vertrauen, für die wird es hundertprozentig so wirksam sein. Das ganze Christentum ist halt einfach eine Glaubenssache und keine Gesetzessache. Und das ist ein Riesenunterschied. Und Gott wird den Leuten, die ihre Arbeit oder ihre Gabe aus Glauben tun, für die wird er Belohner sein. Und für die anderen, die es aus Gesetzeswerken tun, wird es einfach das System nicht funktionieren. Okay, also, so hat es auch der Paulus geschrieben, so hat sich auch der Paulus daran gerichtet. Paulus schreibt an die Philipper, nachdem sie ihm eine großzügige Gabe zukommen ließen. Philipper 4, 17 bis 19. Nicht, dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht, die sich zugunsten eurer Rechnung mehrt. Ich habe aber alles erhalten und habe Überfluss. Ich habe die Fülle, da ich von Epaphroditus das von euch Gesandte empfangen habe, einen duftenden Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Also das fügt er hier an als Verheißung oder als Aussage, dass Gott eben deshalb, weil sie ihn unterstützt haben, seine Arbeit für seinen Unterhalt, er nennt es einen duftenden Wohlgeruch. So hat er auch einmal das Opfer von Jesus genannt, den duftenden Wohlgeruch. Also das ist eine gute Aussage. Und er schreibt hier, dass die Philipper aufgrund dessen auch sehr gesegnet sein werden. Und er war ja nicht aus auf irgendeine Gabe, sondern er hat geschaut auf die Frucht zugunsten der Rechnung der Philipper. Das war sein Trachten. Und Paulus ging es vorrangig um seine Gemeinden und nicht so sehr um seinen Bedarf. Natürlich hat er sich darüber gefreut, weil er dann seine Berufung, seinen Dienst weiter ausüben konnte. Und dieser duftende Wohlgeruch war es für ihn und es war vor allem für Gott ein duftender Wohlgeruch, weil Gott möchte, dass Paulus seinen Dienst weiter ausführen kann. So ist es auch mit allen anderen Dienern Gottes. Und Paulus ist aber einfach, ja, wie soll man sagen, ein Gentleman. Ja, er war nicht habsüchtig und war auf das aus, dass die vor allem da jetzt zahlen, dass sie da Zehnten zahlen, dass sie da Kasse machen für den Paulus. Um das ging es ihm nicht in erster Linie, sondern es ging ihm darum, dass sie dann auch Segen dafür bekommen von Gott. Das war sein Erstlingstrachten. Und Jesus selbst hat auch über das Geben gesprochen und dem Segen, der danach folgt. Das ist Lukas 6, 38, da sagt Jesus, gebt und es wird euch gegeben werden. Also das hängt zusammen, geben und empfangen hängt sehr nah zusammen. Und er sagt hier, dass sie empfangen werden, ein gutes, ein gedrücktes und ein gerütteltes und ein überlaufendes Maß. Und man wird es sogar in den Schoß geben. Und dann sagt Jesus, mit demselben Maße, mit welchem ihr messet, wird euch wieder gemessen werden. Also es ist relativ gut ausgedrückt oder in der Superlative ausgedrückt. Ein gutes, gedrücktes, gerütteltes und überlaufendes Maß. Und es wird ihnen in den Schoß gegeben. Ja, nicht irgendwo hingestellt und jetzt schau mal, ob du es erreichen kannst, sondern es wird dem Geber gegeben. etwas Gutes. Wenn du irgendwie einen Eimer füllst und willst es richtig voll machen, dann drückst du dir, sag ich mal, die Erde noch ein bisschen zusammen, dann schüttelst du den Eimer ein bisschen durch und stellst ihn fest auf den Boden, dass es gerüttelt wird. Und dann tust du so viel drauf, dass es sogar überläuft, oder? Und genau so ist es hier, sagt Jesus, mit dem Geber. Aber es muss im Glauben sein. Nicht, sagen wir mal, das Drachen in erster Linie sein, ha, dann werde ich super reich, sondern es geht um das Geben, um das echte, ehrliche Geben. Dann wird es passieren, dann wird man dieses überlaufende Maß dir zurückerstatten, in deinen Schoß geben. Und Jesus sagt ja hier, mit demselben Maß, mit dem du misst, wird dir wieder gemessen werden. Und dieses Prinzip kannte Paulus und deshalb hat er auch zu den Philippern gesagt, dass Gott ihnen alles geben wird, was sie brauchen, weil sie ihn unterstützt haben, weil sie ihm was gegeben haben, duftenden Wohlgeruch. Und das ist, was Jesus da sagte mit dem überlaufenden Maß, das ist dann schon ein gutes Maß. Ja. Man kann ja nicht sagen, ja, kriegst du ein bisschen was, so ungefähr. Nein, aber er sagt auch, dass das der Geber selber das Maß festlegt, wie stark, dass dieses in dem Eimer gedrückt wurde und gerüttelt wurde und wie viel das überläuft. Also das Maß der Gabe bestimmt auch das Maß des Segens, das in den Schoß gelegt wird. Und ich muss sagen, das ist eine sehr gerechte Angelegenheit. Ja, das Maß wird immer in Proportion zum Besitz des Gebers gestellt. Das wäre auch Gott ungerecht. Ja, wenn also ein Reicher 100 Euro gibt, dann ist es vielleicht aus einem Überfluss aus der Portokasse. Tut ihm nicht weh. Ein anderer, vielleicht ein Normalverdiener, der wenn denselben Betrag spendet, ob jetzt in irgendeiner Evangeliumssache oder für irgendeinen notleidenden Menschen oder notleidenden Gläubigen, dann tut es vielleicht dem ganz schön weh in seinem Geldbeutel. Da sind 100 Euro viel, wenn er eh sein Einkommen gut einteilen muss, dass er rundum kommt pro Monat. Und das ist das Gerechte dran, dass Gott praktisch das Maß so einteilt, wie viel, dass der auch verdient oder hat. Und an dem Maß legt er es fest. Und da gibt es ja dieses Beispiel, das Jesus brachte mit der armen Witwe. Kann ich mal vorlesen, Markus 12, ab 41 bis 44. Und er setzte sich dem Schatzkasten gegenüber und sah, wie die Volksmenge Geld in den Schatzkasten einlegte. Und viele Reiche legten viel ein. Und eine arme Witwe kam und legte 2 Schärflein ein. Das ist 1 Pfennig. Und er rief seine Jünger herbei und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle, die in den Schatzkasten eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt, diese aber hat aus ihrem Mangel alles, was sie hatte, eingelegt, ihren ganzen Lebensunterhalt. Das ist natürlich schon ein ganz anderer Maßstab. Und der Maßstab, der da angelegt wird, am Segen, der draus kommt, ist der Maßstab, wie viel das der Mensch hat und nicht wie viel das er gibt. Das ist das Gerechte an der Sache. Gut, und wenn da jemand das in der Bibel liest oder in so einer Predigt hört, dann gibt es ja doch viele, die sich dann insgeheim denken, ah ja, jetzt geht es ja nun doch wieder um mein Geld. Jetzt wollen die von der Gemeinde mein Geld haben. So denken viele, so manche dann da so frei und sagen das. Es ist aber nicht so, es geht nicht in erster Linie um das Geld. Ja, in erster Linie geht es um Gottes Sache. Und dieses Geben ist auch nicht immer nur ein Geld. Das wird bloß in unserer heutigen modernen Zeit, wo immer alles so sich ums Geld dreht und letztendlich alles geht ums Geld, dann wird es natürlich vorrangig so gesehen. Ist auch oft so, muss man auch dazu sagen. Aber es muss nicht immer Geld sein, das gegeben wird. Es können auch Hilfeleistungen, Sachleistungen für die notleidenden Leute, Kleider oder Nahrungsmittel, je nachdem, oder auch das Verkünden des Evangeliums, Gebet und Fürbitte, was gibt es noch? Für die anderen auf etwas zu verzichten, ist vielleicht auch eine Gabe an die, wenn man sich dann lieber Zeit für die nimmt oder Zeit für das Gebet oder Zeit für den Dienst in einer Gemeinde. Das sind alles Gaben und man darf das nicht immer bloß aufs Geld reduzieren. Wenn du irgendjemand unterstützt, egal mit welcher Art und Weise, oder nur ermutigst, tröstest, jemanden den Rücken stärkst, bloß weil er ein wenig unter Druck geraten ist, wenn du jemanden seine Vergehen vergibst und nicht gleich breit trittst und in die Tratscherei gehst und jedem erzählst, was der jetzt da für einen Blödsinn gemacht hat. Das sind alles so Liebesgnadengaben, möchte ich fast sagen, die Gott sieht und wo auch ein Lohn dafür rauskommt. Man sagt in der Welt, Zeit ist Geld. Zeit ist Geld, da ist was Wahres dran, das stimmt, weil du kannst mit deiner Zeit was Gutes tun, du kannst arbeiten dafür und kannst damit Geld verdienen. Ja, und wenn jemand Geld spendet für irgendeine gute Sache, dann gibt er auch letztendlich seine Arbeit, weil das Geld hat er sich ja in der Regel erarbeitet. Die Arbeit ist nur in die Form des Geldes umgetauscht worden. Und wenn der Empfänger, der das Geld bekommt, sich dann für seinen Lebensunterhalt etwas kauft, dann wird es auch wieder nur umgetauscht. Das Geld ist halt dieses Tauschmittel, das wir haben und das auch ganz gut ist so. Und ein Ausgleich zwischen den Leuten ist damit auch gedacht. Das ist auch Gottes Prinzip, so wie unsere Sozialsysteme funktionieren. Der Reiche zahlt mehr Steuern, also sollte zumindest. Es wird halt auch ein bisschen oft ausgehebelt, was nicht in Ordnung ist. Aber das Grundprinzip wäre schon richtig, damit auch der andere was hat für seinen Lebensunterhalt, der vielleicht arbeitslos ist oder krank oder sonst irgend Probleme hat. Das wäre ja ganz gut. Und wenn die Sozialsysteme nicht missbraucht würden, wäre es wirklich gut. Und ich denke, es ist eine Erfindung Gottes. Und auch in christlichen Gemeinschaften soll das so funktionieren. Ist auch sehr biblisch. Man muss auch bloß aufpassen, dass da nicht der Missbrauch stattfindet. Weil in Gemeinden schleichen sich auch gerne mal Schmarotzer ein. Haben wir alles schon erlebt. Die nützen dann die Gutmütigkeit oder vielleicht sogar die Dummheit von so manchen Christen schamlos aus und betteln da um Gelder. Und viele gutmütige oder dumme Christen haben dann auch schon viel Geld dummerweise verloren. Also da muss man schon aufpassen, aber das Grundsystem wäre schon richtig. Also sei da etwas achtsam, wenn da jemand auf dich zukommt und würde von dir Geld erbetteln, weil du bist ja Christ, du musst ihm ja was geben. Habe ich selber schon erlebt, dass da Leute gekommen wären. Aber das muss man prüfen und vielleicht einen Rat einholen von jemandem, der den anderen kennt, was da wirklich Sache ist. Weil einen ganz normalen, unverschuldeten Notlage geratenen soll man natürlich, wenn es irgendwo Sinn macht, unterstützen. Einen faulen Sack natürlich nicht, weil der soll erst einmal lernen, etwas zu tun. Das ist auch ein biblisches Prinzip. Wer nicht arbeiten will, soll nicht essen, hat der Paulus einmal knallhart geschrieben. Also da muss man dann schon aufpassen. Aber wenn jeder Christ seinen eigenen Teil mit einbringt in die Gemeinschaft, in das Reich Gottes, dann funktioniert's. Ich vergleiche es oft mit dem Topf. Wenn jeder was dazu tut, dann wird der Topf nicht leer. Wenn jeder bloß rausnimmt aus dem Topf, dann ist der Topf bald leer und dann hat keiner mehr was. Also das gehört zusammen. Also sollte jeder seinen Teil in die Gemeinschaft oder ins Reich Gottes, wo er eben dabei ist, einbringen. Aber keiner muss, ja, dass nicht irgendjemand unter Druck gerät. Ich lehre auch nicht den Zehnten, wie das fast in allen Gemeinden getan wird. Das habe ich mir abgewohnt, weil das im Neuen Testament nicht mehr so ist. Da kommen wir dann noch drauf. Sondern es geht um das freiwillige Geben. Je nachdem, wie jemand gedeihen hat oder wie sein Glaube auch aufgebaut ist, so hat es der Paulus auch gemacht. Und er hat es auch nicht als Gebot gesagt, der Paulus, sondern er hat es da in dieser Gemeinde so angeordnet, als der Leiter oder Apostel dieser Gemeinde. Ist ja okay. Ich sage aber auch nicht, man darf gar nichts geben oder man muss gar nichts geben. Wäre auch falsch, sondern man soll sich vom Geist führen lassen in der ganzen Sache. Also der Paulus hat da an die Korinther eine Anordnung gegeben, das ist 1. Korinther 16, 2. Und er sagte ihnen, an jedem ersten Wochentag lege ein jeder von euch bei sich zurück und sammle an. Je nachdem er gedeihen hat, damit nicht erst dann, wenn ich komme, Sammlungen geschehen. Und mir gefällt diese Aussage, je nachdem er gedeihen hat. Und das ist auch in Ordnung. Wenn er gedeihen hat, wenn er gute Frucht hat in seiner Arbeit, je nachdem, was er jemand tut, dann kann er was ansammeln. Und wenn das Gedeihen nicht so ist, dann kann er halt nicht, dann muss er auch nicht. Und nicht, dass dann immer der Druck gemacht wird, aber du musst aber 10% abdrücken. Egal, ob es dann noch reicht für dich und deine Kinder oder nicht. Also das ist Blödsinn. Da wird dem Evangelium Schaden zugefügt. Das soll nicht so sein. Und dann im zweiten Brief an die Korinther 9,7 sagt der Paulus, dass jeder so geben soll, wie er sich selber im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Also nicht, dass er bloß die Geber liebt, sondern diese fröhliche Art des Gebens liebt Gott. Nicht mit Verdruss und nicht mit Zwang. Oh, ich muss aber den Zehnten abdrücken, oh, sonst segnet mich der Herr nicht, sonst bin ich unter Verdammnis oder so. So viele Christen gibt es, die kommen da unter Druck, die kommen unter Verdammnis. Und das will ich absolut nicht. Ja, das will auch der Herr nicht und das wollte auch der Paulus nicht, sondern der Paulus wollte, dass seine Leute den Segen Gottes einfach empfangen können. Weil Gottes Liebe und Gottes Gnade uns gegenüber sind nicht an unsere Gaben gekoppelt. Ja, sonst kann man sich ja seine Liebe wieder mehr oder weniger erkaufen. Ja, dann sagt der Reiche, ich habe aber so viel gegeben, jetzt liebt der Herr mich mehr wie den anderen, der nichts gegeben hat. Also das wäre aber ganz übel. Deshalb sehen wir, dass das nicht ein biblisches Prinzip ist, sondern jeder, wie er gedeihen hat und wie er sich im Herzen vorgenommen hat und wie er es auch im Glauben sehen kann, damit er natürlich dann auch eine Ernte einfährt, weil die gehört auch dazu. Aber die Ernte ist nicht das Ziel, sondern die Liebesgabe ist das Ziel, dem anderen einfach unterstützen oder helfen oder der Sache des Herrn, des Evangeliums zu verbreiten. Wenn das das Motiv ist, dann kommt der Segen unvermindert zu dir und wahrscheinlich dann, wie Jesus gesagt hat, ein überfließendes Maß in deinen Schoß. Seine Liebe ist auf uns gerichtet, so hat er den Segen für uns bereitgehalten, für alle die, die an seine Liebe glauben und sehen, dass Jesus für ihn als Opfer am Kreuz gestorben ist. Daran ist die Liebe Gottes gekoppelt, aber nicht am Geben. Das Geben ist eine Folge von dem. Wer das erkannt hat, wie sehr der Herr sich für ihn geopfert hat und was er für ihn getan hat, der hat kein Problem mehr, auch die Sache des Herrn zu unterstützen oder einen Bruder oder eine Schwester, die auch im Glauben an Jesus ist und, ich sage immer wieder, unverschuldet in Not geraten ist. Denkt an den Faulen, da kommen wir später mal noch drauf oder vielleicht das nächste Mal, weil es wird vielleicht ein bisschen zu lang. Es steht auch viel in der Bibel, vor allem in den Sprüchen, wie die Sache ist mit den Faulen. Okay, also an den Glauben, an das Opfer von Jesus sind die Verheißungen gekoppelt. Wie 2. Korinther 8,9 uns sagt, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Und das ist eine Aussage. Um unseretwillen ist er arm geworden. Er besaß nichts mehr. Und diese Armut von ihm am Kreuz bringt uns den Segen. Hier steht reich. Ich würde mal nicht unbedingt das Reich so auslegen, wie man vielleicht heute reich versteht, Millionär oder noch mehr zu sein, sondern ich würde sagen wohlhabend in allen Bereichen, nicht nur finanziell. Aber wir sehen an dem Vers hier, dass der Herr selbst schon in Vorleistung für uns gegangen ist. In der Art, dass er um unseretwillen arm geworden ist. Ja, das gefällt mir so, um unseretwillen, um deinetwillen, um meinetwillen ist er arm geworden. Nicht nur wegen dem irgendwo am Ende der Welt, nein, gerade um deinetwillen, um meinetwillen, um unseretwillen wurde Jesus arm. Aus dem Grund, damit wir dadurch den Segen haben können. Und das ist gigantisch, also das gefällt mir sehr, diese Aussage von Paulus hier. Um unseretwillen ist er arm geworden, dann können wir jeglichen geistlichen Segen aus der Himmelswelt abrufen. Weil das ist in der Himmelswelt, in der geistlichen Welt, ist der ganze Segen schon parat gelegt. Epheser 1,3 sagt uns, das ist klar, dass er uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Da ist alles erledigt. Er ist bereits für uns arm geworden, damit wir bereits gesegnet sind. Und wenn wir das im Glauben nehmen können, so können wir diesen Segen auch empfangen. Es ist nämlich Gottes Wille, dass seine Kinder gesegnet sind. Das ist einmal Fakt. Wenn du die ganze Bibel von Anfang an einmal durchliest, es ist Fakt, die mit ihm gegangen sind, wurden gesegnet. Es gab sicherlich immer wieder auch Zeiten, wo es eng aber gegangen ist, aber es ist immer gut ausgegangen. Sie sind immer wieder siegreich hervorgegangen. Und das müssen wir sehen. Nicht sagen, oh, bei mir läuft es momentan gar nicht, jetzt bin ich vom Herrn weg oder der Herr hat mich vergessen oder sonst was. Nein, er ist mit dir. Und wenn du im Glauben feststehst in dieser Sache, dann gehst du durch und hinterher wird der Segen größer als vorher. Ja, das war sogar schon bei Hiob so. Ich mag das Buch Hiob eigentlich gar nicht, aber ich weiß, dass Hiob hinterher das Doppelte hatte wie vorher. Okay, Gott will, dass alle seine Kinder, sein Volk gut versorgt ist. Nicht so, wie es in der Welt läuft. Da geht die Schere von superreich bis zum Hungertod ziemlich weit auseinander. Und das ist nicht richtig so. Da soll ein Ausgleich stattfinden. Das funktioniert heute in der Welt leider nicht so gut. Aber in den Gemeinden soll es zumindest einigermaßen funktionieren. Und auch das ist der Beweis aus 2. Korinther 8, Abvers 13. Da hat der Paulus dieses Thema aufgegriffen und dann hier schreibt er hier, das sage ich nicht, damit andere Erleichterung haben, ihr aber Bedrängnis, sondern nach Maßgabe der Gleichheit geht's das. Um das geht's nicht, dass die einen jetzt den anderen alles abtreten müssen, dann haben die einen viel und die anderen Bedrängnis. Nein, es geht um die Gleichheit. Dann schreibt er weiter, in der jetzigen Zeit diene euer Überfluss dem Mangel jener, damit auch der Überfluss jener für euren Mangel diene, damit Gleichheit entstehe. Wie geschrieben steht, wer viel sammelte, hatte keinen Überfluss und wer wenig sammelte, hatte keinen Mangel. Aber nicht denken, wer wenig sammelte, ja, da brauche ich nichts tun, da lege ich mir auf die faule Haut, brauche ich wenig sammeln, kriege ich es woanders her. Also der hatte deshalb wenig gesammelt, weil vielleicht auf dem Feld, auf seinem Feld gerade nicht so üppig die Ernte war. Und das ist der Ausgleich halt einfach gemeint. Und wie gesagt, der einzige große Unterschied, den man da nicht vergessen darf, ist faul oder fleißig. Ja, es ist nämlich auch, gibt es auch Leute, da würde auf dem Feld alles Mögliche wachsen, aber der ist zu faul zum Ernten. Oder im Frühjahr zu faul zum Säen. Solche Bibelstellen gibt es auch. Dann funktioniert es einfach nicht. Dann hängt es auch noch zusammen, geistlich gesehen, ob jemand ein Glaubender ist oder ein Zweifelnder oder ob eben jemand ein großzügiger oder ein habsüchtiger Mensch ist. Diese Dinge spielen in dieser Sache schon eine große Rolle. Manche wollen sehr gesegnet sein und sind aber eigentlich geizig und habsüchtig. Und wenn sie wirklich was geben, dann nur, weil ihnen jemand gesagt hat, dann kriegst du hundertfach zurück. Wenn das die Motivation ist, dann wirst du nichts zurückbekommen. Das ist einmal ganz sicher. Und Jesus warnte auch ganz klar vor Habsucht, Gier und Geiz. Das sind sündige, fleischliche Regungen und sind eigentlich kontraproduktiv für den Segen, den man unbedingt haben will. Diese Dinge blockieren diesen Segen. Also darum sagt Jesus, hütet euch davor. Lukas 12, Abvers 15 ist es. Er sprach zu ihnen, seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Und er sagt ihnen dann hinterher ein Gleichnis und sprach, das Land eines reichen Menschen trug viel ein. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach, dies will ich tun. Ich will meine Scheunen niederreißen und größere bauen und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter liegen und auf viele Jahre. Ruh aus, iss, trink und sei fröhlich. Gott aber sprach zu ihm, du Tor oder du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So ist der, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Also sehen wir, deshalb soll man sich vor der Habsucht hüten. Man braucht sich nicht Riesenspeicher anlegen. Gott versorgt. Und wenn du mit deinem Überfluss dafür den anderen versorgst, dann wird auch dir wieder dieses überfließende Maß in den Schoß gegeben werden. Das ist Gottes Prinzip, wie wir es in der Bibel finden. Die Habsucht, der Geiz, die Gier, das ist das, was den Segen Gottes behindert, weil das gefällt einfach Gott nicht. Da muss der Heilige Geist noch einige Überzeugungsarbeit im Herzen bewirken, damit der Segen dann auch fließen kann. Und ich sage, geben ist da eine ganz gute Therapie gegen die Habsucht. Die muss man dann überwinden. Also dann tut das erste Geben mal richtig weh. Also, jetzt muss ich mein gutes Geld hergeben, haben wir so sauer verdient. Vielleicht reicht es dann für mich nicht mehr. Also ungefähr gingen da die Gedankengänge, obwohl er jede Menge in seinen Scheunen hat oder auf seinem Konto und am Sparkonto. Also Das Geben muss ein Geben aus Glauben und aus Liebe sein, sonst bringt es nichts. Es muss eine Gnadengabe sein und dann funktioniert es auch, dann steht Gott zu seinem Wort. Ich habe halt auch erlebt und in vielen Gemeinden wird es immer noch gemacht, da wird den Leuten eine 30, 60 und 100-fache Ernte versprochen und damit viel geben. Hat es damals geheißen, ja, wenn du 100 Euro da jetzt abdrückst, dann kriegst du 100-fach zurück. Ja, das hat nicht so funktioniert, aber die Leute sind manipuliert worden durch Verdrehen von biblischen Wahrheiten, weil so steht es nämlich nicht in der Bibel. Sicher steht was drin, dass du Frucht bringst, 30, 60, 100-fach, aber nicht das Geben, sondern das Wort Gottes bringt 30, 60, 100-fältige Frucht. Markus 4, 8 steht das drin. Aber was uns versprochen ist, und das ist sicher, dass wir für jede Mühe und für jede Gabe ein Lohn versprochen ist oder Frucht herauskommt. Und Paulus greift es öfter mal auf in den Briefen an Timotheus und an die Korinther. Ich lese mal ein paar Verse vor. Die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. 1. Timotheus 5, 18. An die Korinther schreibt der Paulus das auch mit dem Ochsen, der da drischt, dem soll man nicht das Maul verbinden. Und dann fügt er an, ist Gott etwa um die Ochsen besorgt? Oder spricht er nicht durchaus um unsretwillen? Also es geht nicht um die Ochsen, das ist bloß ein Sprichwort. Denn es ist um unsretwillen geschrieben, dass der Pflüger auf Hoffnung pflügen und der Dreschende dreschen soll auf Hoffnung am Ertrag teil zu haben. Also klar, wenn jemand arbeitet, egal als Bauer auf dem Feld oder in irgendeiner Firma, dann hast du die Hoffnung oder eigentlich die Gewissheit, zum Monatsende gibt es einen Lohn. Oder der Bauer, wenn die Ernte eingefahren wird, dann habe ich was zum Beißen. Und um das geht es da. Und das sind die Sprichwörter, die da aufgegriffen wurden. Also es kommt sogar aus dem Mosegesetz, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Das kommt aus dem Gesetz des Mose sogar hervor. Oder vorher sagt er auch noch, wenn jemand Kriegsdienste tut, tut er das auf eigenen Sold. So ungefähr nein, er kriegt seinen Sold von seinem Chef, vom Staat oder vom König, wer ihn halt angeworben hat, als Soldat zu arbeiten oder als Polizist zu arbeiten. Und wer pflanzt einen Weinberg und isst nicht dessen Frucht, sagt der Paulus. Wer hütet eine Herde und isst nicht von der Milch der Herde, das ist alles ganz normal. Und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Der Ackerbauer, der sich müht, muss als Erster an den Früchten Anteil haben, schreibt der Paulus im 2. Timotheus 2,6. Also sehen wir, der Ackerbauer, der sich müht, muss auch an den Früchten und sogar als Erster an den Früchten Anteil haben. Der Ackerbauer, der sich auf dem Sofa umdreht, das ist ein anderer. Der muss nicht unbedingt als Erster an den Früchten Anteil haben. Vielleicht kriegt er auch gar nichts. Aber es ist halt einfach die normalste Sache der Welt, hier Arbeit allein, oder? Und das ist okay. Und so ist es eigentlich überall, auch im Reich Gottes. Das ist einfach so. Und Sprüche 14, 23 sagt uns, bei jeder Mühe ist Gewinn. Bloßes Gerede führt nur zum Mangel. Also wer sich müht, wer sich einsetzt für eine bestimmte Sache, der soll auch da einen Gewinn davon haben. Und wenn du dich ehrlich bemühst, gibt dir Gott erstens das Gelingen und zweitens auch den Lohn und die Ernte. Da lässt sich Gott nicht spotten. Galater 6, Vers 7, 8 und 10. Gott lässt sich da nicht spotten. Was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Also sieh zu, dass du erntest, dass du säst und dann wirst du auch ernten. Dass du entsprechend im Glauben und in der Gnade und in der Liebe säst. Je nachdem, wie jemand gedeihen hat, so wird er auch ernten. Dann schreibt der Paulus weiter, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Also die Ernte kommt nicht immer sofort, aber wenn Zeit ist zur Ernte, dann wird sie kommen. Wenn eine Notlage entsteht, kannst du diese Ernte abrufen. Oder es gibt auch immer wieder Zeiten, wo einfach plötzlich Gottes Segensfluss sich massiv steigert, weil Zeit der Ernte ist. Es gibt Zeit des Säens und es gibt Zeit des Erntens. Das ist auch ein biblisches Prinzip. Ganz logisch, wer nicht sät, wird auch nicht ernten. Darum sagt der Paulus das oft einmal, dass wir nicht dabei ermatten sollen, sondern dass wir, ja, so wie wir Gelegenheit haben, gegenüber allen das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens, also an den Geschwistern, soll man das Gute wirken und wir werden zur rechten Zeit auch den Lohn und die Ernte dafür bekommen. Gott steht zu seinem Wort, Gott steht zu dir und Gott sieht es und er vergisst nichts. Und wir sollen nicht dabei ermatten und nicht sagen, oh, jetzt habe ich die letzte Woche habe ich jetzt gegeben und ist überhaupt noch kein Segen gekommen. Da denkst du noch falsch. Der Segen ist unterwegs. Vielleicht ist er auch zwischengelagert, weil du es momentan ja gar nicht brauchst, weil du eh genügend hast. Aber in einer Situation, wo du ihn brauchst, wird er kommen. 100%, Gott vergisst es nicht. Also der Bauer, der nicht sät, braucht sich auch nicht zu wundern, wenn auf seinem Feld Unkraut hervorwächst und nicht irgend gute Früchte hervorkommen. Und der sich um seine Pflanzung nicht kümmert, sie nicht bewässert, nicht düngt oder mit Unkrautvernichtungsmittel spritzt, der braucht sich auch nicht wundern, wenn nichts kommt. Also jeder muss seine Aufgaben erfüllen und Gott erfüllt die seinen auch. Das ist klar. Jetzt gehen wir nochmal weiter im 2. Korintherbrief, Kapitel 9, Abvers 5. Ich hielt es daher für nötig, die Brüder zu bitten, dass sie zu euch vorauszögen und diese eure zuvor angekündigte Segensgabe vorher zuzubereiten, damit diese so bereit sei wie eine Gabe des Segens und nicht des Geizes. Dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Der aber Samen darreicht dem Sämann und Brot zur Speise, wird eure Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Also hier geht der Paulus sehr stark auf das ganze Thema ein, dass die Gabe nicht Gabe des Geizes sein soll, sondern des Segens. Und er sagt ihnen auch ganz klipp und klar, wer sparsam seid, wird auch sparsam ernten und wer segensreich seid, wird auch segensreich ernten. Aber eben nicht unter Druck und mit Verdruss und Zwang, sondern freiwillig und mit einem fröhlichen Herzen. So soll es sein, dass wir da nicht einen Wurm reinkriegen. Und das Geben, wie es hier ist, in die Gemeinde oder in den Dienst von Paulus, das deutet für die Leute auch an, wir gehören zu dieser Gemeinde, wir gehören zur Ortsgemeinde, wir gehören zum Paulus. Sie geben dem Paulus auch die Autorität über ihnen. Und das ist natürlich ganz gut, weil wenn der Paulus kommt oder der Paulus für sie gebeten hat, in der Fürbitte, dann werden diese Gebete auch erhört. Weil Paulus hat Autorität für seine Gemeinden und nicht für die anderen. Da soll nicht jemand den anderen in die Segel fahren, so ungefähr. Also jeder für seine Gemeinde oder für seine Aufgabe. Und da ist auch die Salbung drauf, da ist auch der Segen drauf und da funktioniert es auch. Und die Korinther haben mit ihren Gaben an den Paulus, sondern an ihre Gemeinde einfach auch damit ausgedrückt, wir gehören da dazu, wir fühlen uns zugehörig, wir sind in dieser Gemeinschaft. Und da kriege ich auch den Segen wieder her. Und wenn irgendwas ist, dann kann ich mich auch darauf verlassen, dass meine Gebete oder die Gebete des Paulus in dem Fall dann auch dementsprechend erhört werden. Denn es liegt einfach ein bestimmter Segen auf der Gemeinde, zu der du hinzugehörst. Die Gemeinde, da wo du nicht hinzugehörst, ist wieder eine andere Art von Gemeinde, aber jeder zu seiner Gemeinde praktisch. Okay, dann gibt es auch hier noch eine Aussage von Paulus im 1. Timotheus 6, Vers 10. Eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe. Die Geldliebe, die Habsucht, der Geiz. Und da heißt hier, nach der einige getrachtet haben und vom Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Also diese Geldliebe, die bringt dich vom Glauben weg. Du machst dir selber Schwierigkeiten. Hier schreibt er, sie haben sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt, weil sie dann nach dem Geld plötzlich nachgelaufen sind, nach den Dingen der Welt gelaufen sind. Das bringt dich einfach auf Abwege und es soll nicht so sein. Darum heißt es im Hebräer 13,5, unser Wandel sei ohne Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist, Denn er hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Diejenigen, die unbedingt reich werden wollen und auch da die Bibel oder die Gemeinde missbrauchen wollen, die werden sich selber mit Schmerzen durchbohren. Also wir sollen nicht das Geld lieben, wir sollen schauen, dass es alles ordnungsgemäß abgeht, vernünftig, freiwillig, aber großzügig. Je nachdem, wie jemand gedeihen hat, so wird die Gemeinde wachsen und wird es funktionieren. Und du kannst dich auf Gott verlassen, er wird dich nicht verlassen und dich nicht aufgeben, er wird unser Versorger sein und er wird sein Wort halten und ein überfließendes Maß in deinen Schoß geben, wenn es notwendig ist. Und wenn du sagst, ja, bei mir ist Not und Mangel, wo ist denn? Dann schau auf, was du gesät hast und bring es auch im Gebet wieder vor, wenn du Gutes gesät hast und angemessen gesät hast und erinnere den Herrn im Glauben daran und erwarte, dass auch die Ernte, der Lohn kommt. Er hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Kannst du ihn auch daran erinnern? In Hebräer 13,5 steht es. Wie jetzt die Ernte aussieht, in welcher Form sie dich erreicht, das kann natürlich ganz unterschiedlich sein. Und da redet unser himmlischer Papa natürlich schon ein Wörtchen mit. Also es muss nicht immer bloß Geld sein. Sicher, es können Finanzen sein, wenn es notwendig ist, aber nicht nur. Weil Geld ist nicht alles. Jetzt nehmen wir mal an, das Supermarktregal ist leer, weil die LKWs nicht fahren, dann hilft dir dein ganzes Geld nichts. Da kannst du nichts kaufen, wenn nichts da ist. Also dann brauchst du den Segen irgendwo anders her. Das ist ja nur ein Beispiel. Aber angenommen, der Segen kommt für dich so, dass du eine gute Arbeit hast, eine Arbeit, die dir gefällt, die du mit Freuden ausüben kannst, die auch für dich gut ist und es gelingt dir und du kriegst auch einen anständigen Lohn und hast einen sicheren Arbeitsplatz oder du kriegst sogar einen neuen, einen besseren Arbeitsplatz, dann ist das eine Art von Segen. Ja, der Herr will uns Wohlstand in allen Bereichen geben, nicht nur in einem Bereich und in einem anderen Bereich ist der Wurm drin. Das wäre verkehrt. Also der Segen kommt in den Bereichen, wo es notwendig ist. Und wenn du gelingen hast in deinem Tun oder das, was du besitzt, das geht nicht alles gleich wieder kaputt und musst es dauernd reparieren oder neu kaufen, dann ist das schon ein Riesensegen. Wenn du in deiner Seele einen Frieden hast, wenn du innerlich zufrieden bist, auch wenn du nicht zu den Superreichen gehörst und du bist trotzdem zufrieden, du hast eine Freude in deinem Herzen, dann ist das ein Riesensegen. Wenn du gesund bist und fit, das ist ein Top-Segen. Wenn du Freunde hast, eine Familie hast, wo es passt, eine gute Ehe führst, Kinder hast, wo es gut geht mit denen. Ja, es gibt ja so viele, wo sie Eltern und Kinder zerstritten haben und reden nicht mehr miteinander oder so. Das ist natürlich kein Segen, aber wenn das alles passt, das gehört alles zu dem Segen dazu. Oder was vielleicht auch ein guter Segen ist, wenn zwar Probleme da sind in deinem Leben, aber die Probleme belasten dich nicht. Probleme bereiten dir keine Sorgen und keine Schwierigkeiten, weil du im Glauben drüberstehen kannst. Und du weißt, es wird sich lösen und du weißt, Gott ist mit dir und Gott kümmert sich um die Sache. Dann ist das ein wunderbarer Segen. Also manchmal lösen sich Probleme nicht von heute auf morgen auf, aber man hat das Problem nicht in seinem Herzen. Und das ist das Wichtigere an der ganzen Sache. Und natürlich, wenn die Regale in den Läden voll sind und du genügend Geld hast, um einzukaufen, ist natürlich auch ein Segen. Und das ist das, was wir jetzt in unserer wohlhabenden westlichen Welt jetzt in der Regel so macht. Also hat nicht jeder sein Feld, wo er das anbaut und zwei Kühe im Stall. Geht man halt zum Aldi und zum Edeka und zum Lidl und kauft sich das Zeug, was man braucht. Ne? Oder in andere Geschäfte. Oder ins Internet heutzutage, das nicht vergesse. Und man kann sich das kaufen und man kann das bezahlen. Das ist ein Segen und das ist eine große Gnade, weil es könnte ganz schnell auch ganz anders ausschauen. Das ganze Ding hängt alles ziemlich an einem seidenen Faden, wenn man es genau sieht. Ja, wenn irgendwo der Strom weg ist, elektrische Strom weg, ist alles andere auch gleich nichts mehr. Da sehen wir, an was das alles bloß hängt. Und dann sind Gottes lange Arme notwendig, wenn sowas passieren würde. Und du kannst dich verlassen, wenn du gut gesät hast, dass der Herr dann auch Gewehr bei Fuß ist und uns nicht verlässt und versäumt, sondern ja, dann wird halt der Kühlschrank einfach nicht leer, auch wenn du dann nicht mehr einkaufen gehen kannst. Ist auch nicht schlecht dann. Okay, Gottes Wille ist auf jeden Fall, dass seine Kinder gut versorgt sind und dass unter den Kindern untereinander ein Ausgleich geschieht. Dann kannst du dir immer wieder die Frage stellen, welche Schätze sammle ich? Sammle ich irdische oder sammle ich geistliche Schätze? Weil irdische Schätze können schlagartig weg sein. Und spätestens, wenn du stirbst, sind sie sowieso weg, weil du kannst es nicht mitnehmen. Und die Erben streiten sich vielleicht um das, was du vorher mit Mühe angesammelt hast. Darum sagt uns Jesus, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Ja, das war damals das Problem, die Motte und der Fraß. Heutzutage gibt es wieder andere Methoden, wie dir das Geld gestohlen wird. Er sagt hier, sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und wenn du dir geistliche Schätze sammelst, himmlische Schätze, dann wird dein Herz auf die gerichtet sein, nicht auf die irdischen. Gold, Geld, Silber, Edelsteine, viel Besitz und was weiß ich, was die Leute alles haben wollen, jedes Jahr eine Kreuzfahrt machen können und so weiter. Das ist etwas, das kannst du nicht mitnehmen. Ja, und dann sagt der eine, ja, aber ich habe noch schöne Erinnerungen daran. Stimmt, solange du dich erinnern kannst, hast du die. Aber nimm dir an, du liegst im Altenheim dement, du erinnerst dich an nichts mehr, da ist diese Kreuzfahrt weg. Dann war die mal schön, es ist vorbei. Also die geistlichen Schätze, die du dir ansammelst, die sind dann wichtig, dass du auch im Alter noch kraftvoll, saftvoll und frisch sein kannst. Ja, und nicht dement in irgendeiner, mit fast so einem Klapse liegst. Gut, heißt aber nicht, dass du nicht dir Vorräte anlegen darfst oder sollst oder dass du kein Sparbuch haben darfst. Das wäre Krampf, aber das vorrangige Trachten soll es nicht sein. Wenn das Trachten so wichtig ist und die geistlichen Dinge damit verdrängt oder die Not deines Nächsten du gar nicht mehr wahrnimmst und Gottes Dinge interessieren dich auch nicht mehr, dann ist das passiert, wo du die falschen Schätze sammelst, wo du nach etwas trachtest, das du dann nachher irgendwann nicht mehr mitnehmen kannst. Sammle dir geistliche Schätze, die kann dir nämlich niemand stehlen, die kann dir niemand rauben und zu jeder Zeit, in jeder Notlage kannst du darauf zugreifen. Wenn ich jetzt einmal geistliche Schätze nehme, ja, was ist das? Ja, zum Beispiel Glaube, wenn du deinen Glauben aufbaust, trainierst, wenn du biblische Erkenntnisse darüber hast, wenn du die Wahrheit erkannt hast, wenn du Gottes Weisheit in deinem Herzen hast, wenn du eine Glaubenskühnheit auch hast, die Verheißungen kennst und weißt, dass sie dir gehören in Christus Jesus oder auch die biblischen Geistesgaben, das sind alles solche wunderbaren Schätze, nach denen sollten wir trachten, das sollen wir ansammeln. Also setzt du alles daran, die zu bekommen, weil die kann dir niemand rauben. Die sind fix. Die anderen weltlichen Dinge, die können sich ganz schnell in Luft auflösen. Ich wünsche es zwar keinem und es muss auch nicht so sein, aber hat es immer schon mal gegeben. Deshalb sage ich das und deshalb hat es mit Sicherheit auch Jesus gesagt. Und jetzt nehmen wir mal ein Beispiel aus dem 1. Könige 17, wie sich solche geistlichen Schätze zum Beispiel auswirken können. Ich habe ja vorhin gesagt, da wird halt der Kühlschrank einfach nicht leer, obwohl du schon ein paar Wochen nicht mehr beim Einkaufen warst. Das ist immer noch drin und jeden Tag ist wieder drin und du kannst rausnehmen und kannst essen und trinken, was du brauchst. Und es ist vielleicht ein modernes Beispiel, aber jetzt nehmen wir mal das Beispiel aus dem Alten Testament von vor, ich weiß nicht, wie viel tausend Jahren. Da heißt es hier, es geschah das Wort des Herrn zu ihm, das war Elia, glaube ich. Geh von hier fort, wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der vor dem Jordan ist. Und es soll geschehen, aus dem Bach wirst du trinken, und ich habe den Raben geboten, dich dort zu versorgen. Und er ging und tat nach dem Wort des Herrn, er ging hin und blieb am Bach Krit, der vor dem Jordan ist. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen und Brot und Fleisch am Abend, und aus dem Bach trank er. Also Rabenvögel haben Brot und Fleisch gebracht, in der Früh und am Abend. Das ist bei Gott alles möglich. Ja, damals hat man einen Kühlschrank noch nicht gekannt. Das hätte damals vielleicht auch schon einen Kühlschrank hingestellt gekriegt. Auch möglich, aber das waren halt in dem Fall die Raben. Und es geschah nach einiger Zeit, da vertrocknete der Bach, denn es war kein Regen im Land. Da geschah das Wort des Herrn zu ihm. Mache dich auf, geh nach Zarpat, das zu Sidon gehört, und bleibe dort. Siehe, ich habe dort einer Witwe befohlen, dich zu versorgen. Also Gott hat da schon gesagt, dass eine Witwe dort sein wird, die ihn versorgt. Da machte er sich auf und ging nach Zarpat. Und als er an den Eingang der Stadt kam, siehe, da war dort eine Witwe, die gerade Holz sammelte. Und er rief sie an und sagte, hole mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Und als sie hinging, um es zu holen, rief er ihr zu und sagte, hole mir doch auch noch einen Bissen Brot in deiner Hand. Da sagte sie, so wahr der Herr, dein Gott lebt, wenn ich einen Vorrat habe, außer einer Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug, siehe, ich sammle eben ein paar Holzstücke auf, dann will ich hineingehen und es mir und meinem Sohn zubereiten, damit wir essen und dann sterben. Also sie hat praktisch gesagt, die Handvoll Mehl und das bisschen Öl im Krug ist das Letzte, was sie hat. Das wird sie und ihr Sohn noch essen und dann verhungern sie. Da sagte Elia zu ihr, fürchte dich nicht, geh hinein, tu nach deinem Wort. Doch zuerst bereite mir davon einen kleinen Kuchen zu und bring ihn mir heraus. Dir aber und deinem Sohn magst du danach etwas zuzubereiten. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels. Das Mehl im Topf soll nicht ausgehen und das Öl im Krug nicht abnehmen, bis auf den Tag, an dem der Herr Regen geben wird auf den Erdboden. Und sie ging hin und tat nach dem Wort Elias, und sie aß, und er und sie und ihr Haus, Tag für Tag. Das Mehl im Topf ging nicht aus, und das Öl im Krug nahm nicht ab, nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Mir gefällt diese Stelle sehr, weil man sieht immer wieder, wie man sich auf das Wort des Herrn verlassen kann. Ja, der Herr hat dem Elia schon gesagt, geh da hin nach Zarpat, die Witwe wird dich versorgen, weil der Herr hat der Witwe befohlen, das zu tun. Die Witwe hatte nichts, nur die letzte Mahlzeit noch für sich und den Sohn. Sie hatte nichts und der Herr hat gesagt, diese Witwe wird dich versorgen. Und der Herr hat das Wunder gewirkt. Das Mehl ging einfach nicht aus. Sie hat jeden Tag rausgenommen. Tag für Tag, habe ich hier vorgelesen. Hat sie rausgenommen, hat sie gekocht, aus dem Öltopf auch. Es nahm einfach nicht ab. Das sind die Wunder Gottes. Das andere ist, was wir alle kennen, das ist das, mit dem Manna in der Wüste und den Wachteln sind auch solche Dinge. Gott versorgt sein Volk. So ist der allmächtige Gott. Sein Wort genügt. Aber machen wir die Ohren auf, die Herzensohren, sein Wort auch zu hören. Ich habe vor ein paar Tagen eine kleine Story in Facebook gelesen. Da ging es so um eine notleidende Christin und sie hat über die Medien das irgendwie rausgehaut, was sie alles benötigt, weil sie halt einfach schlecht geht. Und ein reicher Atheist, ein Gottloser, hat es gelesen und hat sich gedacht, na, die lasse ich jetzt auflaufen. Und hat eine Sekretärin losgeschickt und hat alles eingekauft, was die braucht. Und dann hat er gesagt zu der Sekretärin, du gehst jetzt da hin oder fährst da hin zu der Frau und gibst ihr das alles und dann sagst du zu ihr, das kommt aber alles vom Satan. Das kommt vom Teufel. Und er hat sich ausgemalt, dann wird sie es nicht annehmen, weil die Christen wollen ja vom Teufel nichts. Und diese Christin hat das alles genommen und als sie gehört hat, das ist vom Teufel, dann war sie so schlau und so schlagkräftig und hat gesagt, wenn der allmächtige Gott etwas befiehlt, dann muss sogar der Teufel gehorchen und hat das Ganze genommen. Und so hat der Herr sie durch so einen dummen Atheisten eigentlich gut versorgt. Ja, das ist Gottes Art. Gott hat auch Humor. Wir können uns darauf verlassen, kommen wir wieder zurück auf den 2. Korinther 8,9. Wo es heißt, ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Und ihr werdet in allem reich gemacht, zu aller Freigebigkeit, die durch uns Danksagung Gott gegenüber bewirkt. Halleluja, so ist unser Gott. Er hat das Opfer Jesus gesandt, hat ihn arm werden lassen, und damit wir den Segen von Gott empfangen können, ohne dass wir irgendwelche Vorleistungen machen müssen. Das Einzige, was das in Bewegung setzt, ist einfach auch dieses Geben im Glauben. Ja, dieses freiwillige, fröhliche Geben, meine ich hier. Nicht, dass jemand jetzt wieder meint, jetzt kommt Druck, jetzt muss er. Nein, keiner muss. Jeder muss sich darüber nachdenken, Gedanken machen und das in der Bibel auch nachforschen. Und dann muss jeder zum Schluss kommen, wie er es machen will, wie er gedeihen hat und wie er sich in seinem Herzen vornehmen will. Und dann wird es auch funktionieren, vom Geist führen lassen, wie und wo und wohin und wie viel und welche Art. Es geht ja nicht immer nur ums Geld. Ja, also so soll es laufen. Und jetzt höre ich da auf und nächstes Mal machen wir weiter. Da gibt es jede Menge biblische Verheißungen zu Gottes Prinzipien der Versorgung. Und da gibt es viele reiche Schätze zum Sammeln aus der Bibel. Und da soll man diese Verheißungen kennen. Weil wenn wir es nicht kennen, können wir es ja nicht glauben. Und wenn wir es nicht glauben, können wir auch nicht Ergebnisse erwarten. Das ist ja logisch. Darum hat uns ja Gott seinen Segen in Form von Verheißungen gegeben. Und wir können Verheißungen erlangen in der Art, dass sich die Verheißungen in unserem Leben auch erfüllen. So hat sich Gott ausgedacht. So ist es halt einfach, kann man nicht ändern. Er hat sich so ausgedacht. Gott ist ein Gott des Glaubens. Gott antwortet auf Glauben und sein Wort. Gott ist nicht der, der auf jede Not antwortet, sonst gäbe es ja auf der Welt keine Not. Aber auf Glauben, der sich auf sein Wort verlässt, wird er umgehend antworten, wie er gesagt hat, ich will dich nicht verlassen, noch versäumen.